Liebevoller Vater, bitte schenke uns doch jetzt die Erweisung des Geistes und der Kraft, dass wir bezeugen können die Wunder in deinem Wort, dein Heilshandeln mit und für uns Menschen. Die Geheimnisse, die du verborgen hattest in deinem Herzen und zur gegebenen Zeit offenbart hast. Herr, du bist ein Gott, der Wunder tut. Amen. Heilsgeschichtliche Wunder in der Apostelgeschichte. Also wer die Apostelgeschichte schon einmal gelesen hat, sie schildert ja im prophetisch-heilsgeschichtlichen Sinn die Entstehung der Gemeinde bis zu ihrem Ziel. Aber eins ist dabei ganz wichtig zu beachten, nämlich die Reihenfolge. Es heißt ja vor allen Dingen in den Anfängen der Apostelgeschichte, es wiederholt sich die Aussage, zuerst die Juden und dann die Heiden. Und das zieht sich dann durch bis zu einem ganz gewissen Punkt, Apostelgeschichte 15 zum Beispiel, und da wird es umgedreht, da heißt es auf einmal, zuerst ein Volk aus den Nationen und später Israel. Schon das ist ein Wunder. Wie kam es dazu? Gut, wir fangen vorne an. Das, ich nenne es jetzt einmal, das erste Wunder, heilsgeschichtliche Wunder in der Apostelgeschichte ist wohl, ja, dass der Herr Jesus gen Himmel gefahren ist. Und bevor er gen Himmel fuhr, haben wir gelesen in Vers 3, Apostelgeschichte 1, Vers 3, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Also das ist schon etwas Wunderbares. Einmal, da habe ich heute Morgen noch so ein bisschen drüber nachgesinnt, dass es hier heißt, denen er sich auch nach seinem Leiden zeigte. Das hat mir so gut getan, kann ich Ihnen sagen. Jedes Leid hat einmal ein Ende. Und das war bei Jesus auch so. Wenn man bedenkt, wie er gut 30 Jahre gelitten hat und dann am Kreuz von Golgatha alle Schuld der Welt auf sich lud und von Gott verlassen war und in den Tod ging, was für ihn auch eine große Ungewissheit gewesen ist. Und dann nach 3 Tagen ist er auferstanden. Alles Leid war vorbei und er ist gen Himmel gefahren. Und Jesus, so erklärt uns ja die Bibel, ist ja der Erstling. Und darum erklärt uns das wunderbare Wort Gottes, alle, die an ihn glauben, alle, die in ihm sind, werden das genauso erfahren, dass einmal alles Leid vorbei ist und dass sie in den Himmel geholt werden und dort leben mit Leben aus Gott, das unendlich ist. Und so kann man mit dieser Gewissheit, finde ich, kann man auch die Gegenwart viel besser ertragen, was da jetzt alles hinter uns liegt, wo wir auch mittendrin stehen, ja, wenn man mal denkt an die ganze Pandemiezeit, 2 Jahre und jetzt der schreckliche Krieg da in der Ukraine. Ich dachte an, ich glaube, es steht in Psalm 46, glaube ich, Vers 1, 2, da heißt es, Gott ist uns Zuversicht und Stärke in den Nöten, die uns umfangen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde wankt und die Berge versenken. Also das ist doch ein Hoffnungsbild, das uns die Bibel gibt und das ist gegründet in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und in seiner Himmelfahrt. Unser Anker ist ja festgemacht da oben. Wenn es in dieser Welt drunter und drüber geht, dann dürfen wir sicheren Boden unter den Füßen haben. Und jetzt, ihr Lieben, sind wir gefordert. Und das hat Jesus ja auch seinen Jüngern gesagt. Geht jetzt hin, verkündigt, seid meine Zeugen. Ich glaube, jetzt sind wir ganz besonders da herausgefordert. Das ist auch, haben wir auch gesungen, ja, in einem der Lieder, dass wir hingehen sollen, dass wir Zeugnis sein sollen. Es gibt ja so viele jetzt verunsicherte Menschen. Menschen in bitterer Not. Und da können wir kommen mit der Bibel, und das ist ja dann das Nächste, was hier gesagt wird eigentlich, denen er sich nach seinem Leiden, alles Leid hat einmal ein Ende, in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat. Also Sicherheit, Fundament, wie erwähnt, Anker, Zuversicht. Wer an dieses Wort glaubt, an das Wort Gottes, der hat sichere Kennzeichen, der hat was in der Hand. Der hat Sicherheit in seinem Leben. Mitten in den Tausenden von Unsicherheiten, in denen wir leben. Ja, und das Dritte, was dann auch sehr wesentlich ist, der Jesus hat sich während 40 Tagen mit seinen Jüngern unterhalten. Er hat sich ja nur seinen Jüngern gezeigt, nicht seinem Volk mehr. Er hat ja gesagt, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, ja, bis dass ihr sprecht, gelobt seid, der da kommt im Namen des Herrn. Das geschieht am Ende der Zeiten dann. Und tatsächlich, nachdem der Jesus gestorben ist, hat ihn das Volk als solches, vor allen Dingen die Führer des Volkes, die ihn verworfen haben, die haben ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Er hat sich nur noch seinen Jüngern gezeigt in diesen 40 Tagen und er hat mit ihnen viele Dinge besprochen, aber die Dinge, die er mit ihnen besprach, betrafen alle das Reich. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Jesus sprach mit ihnen über das Reich. Es ging ihm immer noch über das Reich. Hört, er sprach mit ihnen nicht über die Gemeinde, so wie wir sie heute haben, über die Leibesgemeinde. Nein, er sprach immer noch über das Reich. Und die Anfänge, wir werden darauf noch zurückkommen, vielleicht noch mehrere Male, die Anfänge der Apostelgeschichte, da sieht man das auch, da geht es eigentlich immer noch mehr oder weniger rein um das Judentum und rein um das Reich, bis sich dann die Geschichte änderte, weil Gott etwas im Herzen hatte, wovon keiner etwas wusste. Und da kommt man dann auch noch drauf. Und weil der Herr Jesus, das ist ja dann auch schon wieder der Beweis, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern über das Reich gesprochen hat, darum ist ja dann auch logisch, dass die Jünger diesbezüglich eine Frage stellen. Sie sagen nämlich in Vers 6 und 7, sie nun, als sie zusammenkommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Da sehen wir, worum es ging. Wenn der Herr Jesus über das Reich gesprochen hat, dann hat er über das jüdische, über das messianische Reich gesprochen. Und darum ist ihre Frage ja nur logisch. Herr, ist jetzt die Zeit da oder ist sie jetzt zumindest nahe, dass du das Reich für Israel wiederherstellst? Er aber sprach, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt festgesetzt hat. Mit dieser Antwort, die der Herr dann gibt, auf diese Frage auch der Jünger, da werden uns drei Dinge klar. Erstens, was ich schon gesagt habe, dass die Jünger also immer noch mit diesem Reich für Israel, auf dieses Reich für Israel warteten. Zweitens aber, dass dieses Reich verschoben ist, dass es nicht sogleich anbrechen wird, wie sie es hofften und glaubten und gerne wollten. Nein, es ist verschoben auf einen späteren Zeitpunkt. Aber drittens ist damit auch die Garantie gegeben, dass dieses Reich eines Tages kommt. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und dann kommt auch das Reich. Und bis dahin sollen sie nun seine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Und das ist ja dann auch so passiert. Also das war schon mal, finde ich, alles so wunderbar, ja, so ein heilsgeschichtliches Wunder. Zweitens, und das zweite Wunder, die Ausgießung des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte Kapitel 2, zur Entstehung einer jüdischen Gemeinde, und das sage ich ganz bewusst, ich habe schon verschiedene Male angedeutet, aber jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen näher darauf ein, zur Entstehung einer jüdischen Gemeinde in der Apostelgeschichte 2. Also es geht um Pfingsten, ja? So, jetzt frage ich Sie, wann ist die Christenheit entstanden? Und bumm, Pfingsten, Apostelgeschichte Kapitel 2. Und ich sage, ja, ich kann es nicht ganz verneinen. Natürlich liegt da der Anfang. Aber wir werden sehen, dass der Anfang rein jüdisch war und dass wir die Christenheit, wie wir sie heute haben, damals, die gab es, die ist Pfingsten nicht entstanden, die ist woanders entstanden. Da kommen wir auch noch drauf. Da kommen wir auch noch drauf. Aber nicht heute. Da müssen Sie mit nach Ägypten kommen. Nein, nein. Ja, jetzt werden vielleicht manche sagen oder denken, ach Mensch, Norbert, jetzt hör doch auf, ist das denn so wichtig? Also ob jetzt Apostelgeschichte 2 oder Apostelgeschichte 10 oder Hauptsache wir haben heute die Christenheit. Ja, das ist schon richtig. Es ist nicht so wichtig und ich sage doch, ich halte es persönlich sehr wichtig und zwar, damit Gott die Ehre hat. Und damit wir heilsgeschichtlich sehen, wie Gott seinen Heilsratschluss verwirklicht und wie wunderbar und wie einzigartig die Gemeinde Jesu ist, wie wir sie heute haben. Denn wenn Gott das nicht geschenkt hätte, wenn es hierbei geblieben wäre, dann wären wir wohl vielleicht auch gläubig geworden. Das war ja immer klar, das war ja nicht ein Problem. Es hieß immer, dass auch Nationen gerettet werden. Ja, wir haben gelesen, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Aber von der Christenheit, wie wir sie heute haben, war nie die Rede. War nie die Rede. Und darum finde ich es wichtig, dass wir als Christen uns auch darzustellen und das lernen und das berücksichtigen, ja, ganz im tiefen Sinn begann es Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten, aber das war noch ein bisschen anders und die Nationen, die wurden dann später in dieses bestehende Judentum eingegliedert und dann entstand aber etwas vollkommen Neues. Der Jesus hat ja gesagt, in Matthäus Kapitel 16, Vers 18, das nehmen wir auch so automatisch, ja, da ist schon von der Gemeinde die Rede. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und dann Apostelgeschichte 2, 1, und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Ja, hier haben wir doch den Beweis. Jesus sprach von der Gemeinde. Und da sage ich, ja, das stimmt, das unterstreiche ich. Aber von welcher Gemeinde sprach er denn? Von welcher Gemeinde denn? Von einer jüdischen Gemeinde. Er hat nicht von uns gesprochen. Und ich möchte versuchen, das zu zeigen. Worin liegt denn der Beweis, Ja, dann liefer mal einen Beweis, dass Jesus in Matthäus Kapitel 16, Vers 18, als er zu Petrus sprach, nicht auch uns gemeint hat, sondern nur die Juden. Liefer doch mal einen Beweis, Norbert. Gibt es den? Was meinen Sie? Ja, da müssen Sie mal ganz aufmerksam lesen, aber das müssen Sie dann nicht nur lesen, das müssen Sie dann wirklich richtig mal so reintauchen, ja? Epheser Kapitel 2 und Epheser Kapitel 3. Und ich mache jetzt nur einen Auszug, Epheser Kapitel 3, Vers 4 und 5. Da spricht Paulus über die Gemeinde von heute, also die Leibesgemeinde, so nennen wir sie ja immer. Ja, Paulus ist ja der, der über die Leibesgemeinde sprach. Und er sagt, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbar worden ist seinen heiligen Apostel und Propheten im Geist. Er sagt also nicht, Paulus sagt nicht, ja, da hat Jesus schon drüber geredet. Im Matthäusevangelium, Kapitel 16, Vers 18. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, dass die Gemeinde als ein Leib, bestehend aus Juden und Heiden, ist erst jetzt offenbart worden. Durch den Geist. Was bedeutet das? Nach der Auferstehung Jesu, nach der Himmelfahrt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, hat dann dieser Geist den Aposteln dieses Wunder, vornehmlich dem Apostel Paulus, dieses Wunder einer Gemeinde verkündigt, die in einem Leib zusammengeschmolzen ist. Das ist erst viel später entstanden. Ich kann Ihnen das schon sagen, wann? Apostelgeschichte 10. Mit der Bekehrung von Cornelius. Darum erfährt er auch sein eigenes Pfingsten. Was meint ihr wohl, warum der Pfingsten erlebt? Warum erlebt Cornelius Pfingsten? Weil die Juden etwas kapieren mussten. Über den wurde ja genauso der Geist ausgegossen und die Zungen und so weiter und so fort, wie am Pfingsttag. Ja, warum denn? Wenn wir gleich dabei gewesen wären, dann hätte doch Apostelgeschichte Kapitel 2 genügt. War doch schon alles klar. Nee, war eben nicht. Und darum hat er auch die Vision gehabt von dem Tuch. Da war ja der Apostel Petrus, der war ja von den Socken. Der hat ja gedacht, was ist denn da los jetzt? Reine und unreine Tiere, was da zusammen in einem Tuch? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, das musste der alles lernen. Und dann erfährt Cornelius und sein ganzes Haus Pfingsten, er ist sogar der Petrus, überrascht und er sagt, ja, dann müssen wir die auch taufen, die haben den Heiligen Geist genauso empfangen wie wir. Sehen Sie? Da ist erst etwas Neues entstanden, was es vorher nicht gab. Und darum sage ich, die erste Gemeinde war eine rein jüdische Gemeinde bis, sagen wir mal, Apostelgeschichte Kapitel 8. Und dann kommt nachher dann auch die Wende, wo Paulus jetzt gerufen wird. Und dann eben Kapitel 10, wo Cornelius bekehrt. Und da wendet sich das Blatt. Und da passiert etwas. Paulus sagt ja hier, dass den anderen Geschlechtern nicht offenbart geworden ist. Das ist ja, der Sinn eines Geheimnisses ist ja, dass da etwas verborgen ist. Und darüber gibt es keinerlei Vorherwissen, nix, null und nichtig. Das wurde auch nicht mal angedeutet. Wenn ein Geheimnis schon angedeutet wird, dann ist es kein Geheimnis mehr. Ein Geheimnis ist etwas, das Gott in seinem Herzen trägt, von Ewigkeit her und nicht drüber redet. Das ist total verborgen, bis der Tag kommt, wo er es dann offenbart. Und das tut er eben dann unter anderem in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Von daher ist jetzt klar, wir gehen das einfach mal durch. Ich möchte, dass wir das auch vielleicht doch lernen und berücksichtigen. Und dadurch, liebe Geschwister, wird das doch so groß, da wird doch das Handeln Gottes so groß, dass er dieses Geheimnis hatte, dass du bist ja tausende von Jahren alt, dass du schon im Herzen Gottes warst, weil er wusste, die er zuvor erkannt hat. Die hat er auch erwählt. Weil er schon zuvor wusste, dass du dich einmal bekehren würdest, warst du schon in seinem Herzen von Ewigkeit her, von Vorgrundlegung der Welt. Aber er hat nie darüber geredet. Nie. Bis Apostelgeschichte 10 und Epheser Kapitel 2, Vers 3. Von daher ist uns jetzt klar, und darum gehen wir das auch durch, dass der Heilige Geist an einem rein jüdischen Feiertag ausgegossen wurde. Ja? Es heißt ja, und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Ja, was war denn der Pfingsten? Was war denn Pfingsten? War das ein heidnischer Feiertag? Heil dir Helvetia? Nein. Es war ein jüdischer Feiertag. Natürlich ging ja um die Juden. Zunächst nur um die Juden. Darum war es ein Ausgießen an einem jüdischen Feiertag, nämlich dem Pfingsttag. Und so bezog sich dann auch die Ausgießung des Heiligen Geistes zunächst nur auf Juden. Da war nicht ein Heide dabei. Nicht ein Heide. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus jeder Nation unter dem Himmel. Das heißt, da kamen zum Pfingstfest, kamen aus allen Nationen dieser Erde, kamen die Juden nach Jerusalem und wollten das Pfingstfest feiern. Und da geschah dann die Ausgießung des Heiligen Geistes. Also, ich möchte so sagen, um das zu präzisieren, die Ausgießung des Heiligen Geistes geschah an einem jüdischen Feiertag, auf jüdischem Boden, in der jüdischen Hauptstadt Jerusalem, über jüdische Menschen, aufgrund einer jüdischen Verheißung, an einem jüdischen Volk gegeben, durch einen jüdischen Propheten. So, jetzt haben Sie es aber. Aber das ist so. Wir sehen, alles ist in einem rein jüdischen Rahmen, jüdischen Hintergrund, jüdisches Fundament. Und ich habe schon erwähnt, das können Sie gerne nachprüfen, von Apostelgeschichte Kapitel 1 bis Apostelgeschichte Kapitel 8 richtet sich keine Botschaft, auch nur an einen Menschen aus der Heidenwelt. Also hab ich nicht gefunden. Das sind doch Dinge, die müssen wir berücksichtigen, damit das Wunder, dass wir dazu gerettet worden sind und dass Gott in seinem Herzen hatte und zu seiner Zeit offenbarte, umso größer wird. Jetzt gehen wir mal durch. Es ging immer noch um das Reich, hatten wir schon gesagt, gehe ich nicht mehr drauf an. Dann Apostelgeschichte 2,5. So, jetzt. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, haben wir gelesen, über die dann Pfingsten passiert. Apostelgeschichte 2,14, die erste große Predigt des Petrus. Wie sagt er da? Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt. Er sagt nicht, ihr da vom Mount Everest oder wie heißt unser schöner Toblerone-Berg? Ja? Kapitel 2, Vers 22, Männer von Israel. Kapitel 2, Vers 36, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig. Kapitel 2, 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern, und er spricht zu Juden. Kapitel 3, Vers 12, als aber Petrus es sah, antwortete er dem Volk, Männer von Israel, das war die zweite große Predigt, die er hält. Kapitel 3, Vers 26, euch zuerst hat Gott seinen Knecht, als er ihn erweckte, gesandt. Euch zuerst. Immer zuerst Israel, immer zuerst rein jüdisch. Und für mich macht das eben, ich wiederhole so gern, das Wunder Gottes, das Geheimnis seines Planes in seinem Herzen so großartig. Freu dich, dass du im Herzen Gottes warst und hat über Jahrtausende geschwiegen. Und Israel und kein Apostel hat davon gewusst. Jesus hat doch nie darüber geredet, bis die Zeit kam und sagt, patsch, Leute, hier habe ich noch was ganz Besonderes. Apostelgeschichte 4, die Rede vor dem Hohen Rat, war der jüdische Hohe Rat. Apostelgeschichte Kapitel 5, Ananias und Sapphira. Ja, warum mussten die sterben? Die haben ja alles miteinander geteilt. Das waren eigentlich, das stand ganz im Zeichen des Reiches. Die haben alles miteinander geteilt. Da war soziale Gerechtigkeit. Und als die da eben gelogen hatten und Geld unterschlagen hatten, mussten sie gleich sterben. Ja, wenn das heute noch passieren würde, ja, wäre ich der Einzige, der hier noch übrig bleibt. Na. Apostelgeschichte Kapitel 6. Die Wahl der Diakone zur Bedienung der hebräischen Juden und der hellenistischen Juden. Darum ging es. Apostelgeschichte Kapitel 7, die Rede und Verteidigung oder Predigt des Stephanus nur vor den Juden. Er sagt, meine Brüder, sagt er, er redet zu Israel und er legt ihnen die ganze Geschichte Israels dar. Erst nach der Steinigung wendet sich auf einmal das Blatt. Und da sehen wir, der Mensch kann handeln, wie er will, ist für mich auch ein Trost. Und alles in Eigenverantwortung tun. Und doch ist alles letztlich verknüpft mit dem Plan Gottes. Es gibt bei Gott keinen Plan B. Oh, das mit Israel hat ja nicht geklappt, jetzt muss ich da einen anderen Weg suchen. Mache ich halt was anderes. Nein, nein, das war immer schon geplant. Mit eingebaut, weil Gott genau wusste, wie Israel handeln würde. Und er hat es nicht getan, weil Israel so handeln würde, sondern er wusste es und hatte immer schon diesen Plan. Ich bin überzeugt, Pandemie, Krieg, andere Dinge, die noch kommen, ist im Plan Gottes, dient, hat Sinn und Zweck und Ziel. Herrliches Ziel, schlussendlich. Ja? Alles Leid hat einmal ein Ende. Klar, sie hatten die Aufgabe, Zeugen zu sein, haben wir gesagt, Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Das ist richtig, aber es fehlt ja, es wird ja nicht gesagt, ja und dann muss eine Gemeinde entstehen aus Juden und Heiden. Das wurde ihnen nie gesagt. Es wurde nur gesagt, seid meine Zeugen. Verkündigt. Und wer glaubt, wird gerettet. Ist auch klar. Aber auch noch nicht, dass wir genauso dazugehören wie die Juden. Dass es heute keinen Unterschied mehr gibt zwischen Jude und Grieche, zwischen Mann und Frau. Ja? Mindstreaming ist so biblisch, ne? Nein, ist natürlich geistlich gesehen. Und dann kommt die Steinigung des Stephanus. Das war die letzte Gelegenheit, die sie hatten, um hätten noch mal Buße tun können. Jesus hat ja gesagt, ihr werdet die Sünde begehen gegen den Heiligen Geist. Ihr könnt gegen den Menschensohn reden, hat er ja gesagt. Gegen den dürft ihr reden, aber nicht gegen den Heiligen Geist. Und das ist interessant. Sie haben ja in den Evangelien gegen den Menschensohn geredet und sie haben ihn ja verworfen. Aber sie sind da noch nicht verworfen worden. Erst in der Apostelgeschichte. Das war die letzte Chance. Da wurde an dem Feigenbaum nochmal gedüngt, ja, nochmal gearbeitet. Wie der Gärtner gesagt hat, hau ihn noch nicht ab, Vater. Lass ihn noch dieses Jahr, ich arbeite nochmal dran. Und das haben die Apostel getan in der Apostelgeschichte. Und dann begehen sie die schlimmste Sünde, die sie begehen können, denn die Apostelgeschichte wird auch genannt das Buch des Heiligen Geistes. Über 50 Mal kommt der Heilige Geist in der Apostelgeschichte vor. Und wir sehen die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Wirkung des Heiligen Geistes. Also ganz besonders stark in diesem Buch, die Apostel, wie sie gewirkt haben im Heiligen Geist. Und Stephanus wirft ihnen ja dann auch vor, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet oder widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist. Das, und da war Schluss. Haben sie ihn gesteinigt, und da war Schluss. Und dann sieht der Stephanus, der sieht den Herrn da noch stehen, Er wäre vielleicht bereit gewesen, zurückzukommen. Ja, das steht ja in Apostelgeschichte Kapitel 3, wenn sie Buße getan hätten. Aber sie haben nicht Buße getan und jetzt passiert das Gegenteil. Jesus hat sich ja nachher gesetzt ins Heiligtum. Darüber berichtet immer wieder der Hebräerbrief. Aber er ist aufgestanden und hat die Tür zugemacht. Bumm. Für Israel. Und wo der Herr über den Feigenbaum redet, in Lukas Kapitel 13, der nochmal gedüngt wird, was am Ende, Anfang der Apostelgeschichte getan wurde, da heißt es auch in Apostelgeschichte Kapitel 13, da heißt es dann ebenso, das Gleichnis, wenn dann der Hausvater aufsteht und die Türe schließt, werdet ihr draußen stehen und rufen, lass uns rein. Und ihr werdet nicht gehört werden. Und heilsgeschichtlich ist das passiert, als dann die Römer kamen, 70 nach Christus, ja, da standen die Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer, das Volk, die standen auf dem Tempelplateau und die haben geschrien, Gott muss doch jetzt kommen, der muss uns doch jetzt den Messias schicken, der muss doch jetzt den Himmel öffnen und runterkommen und die Römer hier alle platt machen und wegwischen, ja, alles ist möglich, aber es ist doch nicht möglich, dass unser Tempel zerstört wird. Und was passierte? Tür war zu. Die haben geschrien, die haben geweint, die haben gerufen, die haben geschluchzt, die haben gebetet, die haben gerungen und nichts passierte. Ja, und dann, das ist chronologisch, Kapitel 1 bis 7, alles rein jüdisch. Haben wir verstanden, ja? Und jetzt die Steinigung des Stephanus, die Tür geht zu und jetzt wendet sich das Blatt. In Kapitel 8 bekehren sich auf einmal die Samariter. Das war ein Mischvolk. Jetzt geht die Botschaft auch zu ihnen. Petrus mit der Schlüsselgewalt und Johannes werden dann, der Philippus hat die evangelisiert, die werden dann nach Samaria gerufen. Petrus legt ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Boah, das war schon knallhart. Dann bekehrt sich ein Kämmerer aus Äthiopien, dieser Finanzminister, nennen wir ihn mal, ja. Der war wahrscheinlich ein Proselyt, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich Proselyt, weil warum, aus welchem Grund war der sonst in Jerusalem und wollte da Heil finden und suchen und beten, hat es aber nicht gefunden. Ja, die Tür war zu. Und dann kommt Philippus, evangelisiert ihn, erreicht ihn mit der Botschaft von Jesus Christus und der Mann bekehrt sich und lässt sich taufen. Und dann Apostelgeschichte Kapitel 9, wieder so ein Geheimnis. Saulus von Tarsus bekehrt sich, wird gerufen und in den Dienst gestellt. Warum? Ich sage immer, Mensch, da gab es doch genug Apostel. Hätte er Andreas nehmen können, Thomas, der andere Judas, der Gute, nicht der andere, der da schon tot war. Bartholomäus. Warum hat er denn die nicht genommen jetzt für die Nation? Wieso den Apostel Paulus? Verstehst du das? Tja, wenn du Gottes Heilsgeschichte verstehst, dann verstehst du das auch. Es begann etwas Neues, etwas nie Dagewesenes. Ein Geheimnis wurde gelüftet. Und für dieses Geheimnis braucht es einen besonderen Apostel, der mit den Judenaposteln gar nichts mehr zu tun hat. Oder in Anführungsstrichen natürlich, fast gar nichts mehr zu tun hat. Und der erreicht die Welt. Nicht der Petrus. Nicht der Johannes. Der Jakobus, die blieben unter den Juden, oder? Können Sie ja lesen. Die blieben unter den Juden, die haben das ja sogar abgemacht, der Galater Kapitel 2. Wir evangelisieren unter den Juden. Ja, Jesus hat doch ganz was anderes gesagt. Geht hin in alle Welt, haben sie ja gar nicht gemacht. Und Paulus und Barnabas, die gehen in die Welt. Und Paulus sagt später, Römer Kapitel 16, ich habe den ganzen Erdkreis erreicht, den damaligen Erdkreis, ja. Ich denke von Nordamerika und so weiter und China hat er vielleicht wahrscheinlich auch noch nichts gewusst. Den ganzen damaligen Erdkreis. Und dann Kapitel 10. Die Bekehrung des Cornelius, der sein eigenes Pfingsten erlebt. Und dann treten die Judenapostel plötzlich zurück ab Kapitel 12. und tritt nicht mehr in Erscheinung, nur noch einmal kurz in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Und das ganze Feld der Apostelgeschichte, der gesamten Mission, wird dem Paulus überlassen und dem Barnabas. Und selbst da gibt es nachher noch eine Trennung, dass auch Barnabas den Paulus verlässt und woanders hingeht mit Markus. Und dann kriegt Paulus ganz andere Mitarbeiter. Ganz vollkommen andere Mitarbeiter. Also das ist doch... heilsgeschichtliche Wunder sind doch das. Heilsgeschichtliche Wunder, die Gott da getan hat und seinem Herzen trug. Und jetzt gucken wir uns die Bekehrung des Paulus mal an. Ja, da heißt es in Kapitel 9, Vers 3... Als er aber hinzog, der Paulus, der Saulus da von Tarsus, der kam ja nicht mal aus Israel. Ist auch wieder so ein Wunder, ja, dass der Herr da jemand von Jerusalem noch berufen hätte oder die eben diese 11 Apostel oder 12 mit Matthias, die es jetzt gab, die ja alle aus Israel gekommen sind. Ja, nee, nix. Ich rufe mir da einen aus Tarsus rufe ich mir ein, ja. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Wow! Und der Karl, oder was? Also das ist ja, das reißt einem ja den Boden unter die Füße weg. Wie der Mann, stellen Sie sich vor, der hat nur ein Ansinnen. Er ist ein total überzeugter Jude, der zwar aus dem Ausland kommt, der aber in Jerusalem studiert hat, viele Jahre gelebt hat unter zu den Füßen Gamaliels, dem das Gesetz sowas von heilig war und sowas von großartig und der darum das Vorgehen überhaupt nicht verstehen konnte und anfing, die Gemeinde Jesu zu verfolgen. Das war ja noch die jüdische Gemeinde, die er verfolgte, ja, zu dem Zeitpunkt. Da war ja Cornelius noch nicht bekehrt. Und Und da lässt er sich Briefe geben und das heißt, er schnaubt, er Mord und Totschlag und Folter und er hat sogar die Kleider getragen vom Stephanus, als der gesteinigt wurde. Also er war da mit voll Überzeugung dabei und er hat nur eins im Sinn, die müssen weg, die müssen vom Erdboden verschwinden. Also ich glaube, jetzt stellen wir uns das mal so praktisch vor. Wir hätten da am Morgen mit dem Saulus da aus Tarsus mit Paulus, wir hätten da mit dem zusammen gefrühstückt. Ne? Du und er. Und dann hättest du ihn am Morgen gefragt, du hör mal Paulus, was hast du denn heute vor? Wenn seine Augen ganz klar, der Mund vielleicht, die Röte ins Gesicht, die Haare hätten sie aufgestellt. Ja? Vielleicht hier. Und dann hätte der gesagt, was ich heute vorhab, ich habe hier die Vollmachten, hier, ich zeige sie dir. Ich gehe hin und ich mache diesen gläubigen Juden, die da an Jesus glauben, den mache ich alle den Gar aus. Ich bringe die um. Das habe ich heute vor. Ja. Und da hat er noch nichts gewusst, dass er ein paar Stunden später sagen würde, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ist das nicht unheimlich? Ist das nicht ein Wunder? Ja, man sagt ja, Gott kann. Haben Sie Menschen, die Sie schon aufgegeben haben? Das wird nie was. Also wenn ich einen hätte aufgegeben, dann den Saulus. Also das wird nie was. Das geht ja überhaupt nicht. Wie sagt man, Gott kann aus Mist Dünger machen. Gott kann das. Der kann aus Mist Dünger machen. Und das hat er mit dem Paulus ja gemacht, nicht wahr? Der sagt das ja nachher selber. Ich dachte, alles für Dreck. Alles, was ich da an jüdische Überlieferungen hatte und so weiter und Bestimmungen und so, diese ganzen Traditionen, alles ist für mich alles nur noch Dreck, nur noch Mist. Ich habe nur noch eins vor Augen. Jesus. Und dann wird er zum Dünger. Zum Dünger der Nationenwelt. Gott ist der Gott der Unmöglichen und derjenige, der ein Wunder aus jeder Situation machen kann. Geben Sie nicht auf! Ich glaube, dass der Saulus, steht ja nicht geschrieben, aber ich denke, dass der Saulus eine Frucht ist des Gebetes von Stephanus. Herr, rechne Ihnen die Sünde nicht zu. Und der trägt die Kleider. Und Gott sagt, ja, mein lieber Stephanus, du stirbst da jetzt zwar ganz qualvoll. Aber wenn du wüsstest, was ich jetzt mache, du würdest noch dreimal so gerne sterben. Und jetzt heilsgeschichtliche Wunder. Ich glaube, dass die Bekehrung des Saulus, die wirft einmal ein Licht auf die zukünftige Bekehrung Israels. Der Mann, der hat so, ist wie so ein Doppelspiel, sag ich mal, ja. Einmal, er betont das ja auch immer wieder, er sagt, ich bin ein echter Jude, ich bin aus, komme aus dem Stamm Benjamin, ich bin Hebräer von Hebräern und das und jenes und so weiter und so fort. Und er gibt das dann auch als Beispiel, er sagt, ja, Israel wird sich noch bekehren, wenn das nicht möglich wäre, dann dürfte ich ja auch nicht bekehrt sein, denn ich bin ja Jude, sagt er im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, wiederholt er das. Und er sagt einmal etwas ganz Interessantes im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 8, da spricht er über seine Bekehrung und sagt, am letzten aber, also spricht auch über die Auferstehung, ja, und wie der Herr da vielen begegnet ist, und dann sagt er, am letzten aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Der Herr Jesus ist ihm erschienen als der Auferstandene vom Himmel her. Und dann noch verschiedene Male. Unzeitige Geburt, also da kann man auch einsetzen sozusagen wie Frühgeburt, also unzeitig. Es wird nicht, wird das eigentliche Datum, es ist gar nicht eingehalten. Da kommt ein Kind zu früh zur Welt. Und Paulus sagt das von sich. Meine Wiedergeburt, meine Errettung ist eigentlich zu früh passiert. Aber warum? Weil sie ein Bild ist für das, was Israel noch bevorsteht. Und auch seine Bekehrung, ja, da kam ja der Herr und da erschien plötzlich das Licht vom Himmel. Von oben, also er wurde durch die Herrlichkeit Jesu bekehrt, gerettet. Und dann heißt es ja, dass er 3 Tage nicht sehen konnte und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Es ist ja auch Israel, ja, Hosea Kapitel 6, Vers 2. Und es wird nach 2 Tagen wieder beleben. Am 3. Tag uns aufrichten und so werden wir vor seinem Angesicht leben. Israel ist ja heute erblindet, sagt die Bibel im 2. Korintherbrief Kapitel 12. Sie haben die Decke, sie sehen nicht, außer die Einzelnen, die sich bekehren und die gehören zur Gemeinde wie du und ich auch. Das ist eben das ganz Besondere, das Neue. Aber das Volk als solche ist ja blind, geistlich blind, haben die Stellung eigentlich verloren. Aber es kommt der Tag, wo sie gerettet werden und wo sie dann wieder vor seinem Angesicht leben, weil sie wieder sehend werden. Dann haben wir das Gebet der Buße des Paulus. Israel wird Buße tun. Dann empfängt er den Heiligen Geist. Das wird auch prophetisch immer wieder gesagt. Ich lese gerade Hesekiel-Buch, wie sie dann den Heiligen Geist empfangen werden in der Zukunft. Und dann wird daraufhin der Apostel Paulus, der Missionsmann für die Welt, das wird dann Israel auch im messianischen Reich, werden sie ja Mission betreiben, ja, und die Völker und Völkerschaften nach Jerusalem bringen. Sehr herrlich, was da noch bevorsteht. Und als Jesus, das ist auch interessant, das ist wie so ein Dreisatz, Jesus sagte bei seiner Kreuzigung, als er festgenagelt wurde, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stimmt? Ne? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das Gleiche sagt nachher, das wiederholt eigentlich, ich denke in Anlehnung daran, wiederholt das Petrus bei seiner großen Rede in Apostelgeschichte Kapitel 3. Da sagt er in Vers 17, und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und darum gibt Gott ihnen, es gab ja nie ein Gebet, des Sohnes, das der Vater nicht erhört hätte. Und darum kriegen sie eben die neue Chance in der Apostelgeschichte. Ja? Und darum sagt Petrus, aber jetzt Leute, jetzt müsst ihr Buße tun. Denn ich weiß, ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Aber leider haben sie auch da keine Buße getan. Und später sagt das Gleiche der Apostel Paulus von sich im 1. Timotheus 1,13, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttätiger ich gewesen bin, mir vorstellen, Lästerer, Verfolger, Gewalttätiger, also der war unheimlich. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Es ist wie die Geschichte Israels, die er durchlebt. Aber zum Schluss, die Bekehrung des Paulus wirft natürlich auch Licht auf die Bekehrung der Gemeinde Jesu. Und da sagt er auch etwas ganz Wunderbares. Er ist ja dann der Gemeindemann. Ja, man könnte, ja, vielleicht kann man in Anführungsstriche sagen, ja, er ist eigentlich der Erste der Gemeinde. Ja, seine Erwählung war ja eigentlich eine Erwählung, nicht in dem Sinne fürs Judentum, obwohl er da auch evangelisiert hat, sondern für den Leib Christi, für die Nationenwelt. Das war ja seine Berufung. Insofern war seine Bekehrung noch vor Cornelius sozusagen der erste, Apostelgeschichte Kapitel 9, für eine neue Aufgabe. Und da sagt er im 1. Timotheus 1, 15, 16, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Jetzt sagt er, von denen ich der Erste bin. Von denen ich der Erste bin. Ja, bezieht sich das jetzt darauf, dass er sagen will, ich bin der schlimmste Sünder aller Zeiten? Vielleicht auch, aber vielleicht auch, ja, ich bin eigentlich auch der Erste jetzt, der für die Gemeinde steht. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige, und jetzt kommt es, zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Also er sagt, wisst ihr Leute, ich gebe das mit meinen Worten weiter, ich bin eigentlich der Schlimmste. Ich bin einerseits jetzt buchstäblich der Erste, so im Sinne von Leib Christi, der jetzt diese Gnade erlebt hat, aber ich bin auch der Erste, der allerschlimmste Sünder. Also ich war sowas von gewalttätig und ich habe geschnaubt und getötet und umgebracht und gelästert und alles Mögliche. Und Gott hat mich dann trotzdem errettet. Ich habe diese Gnade, diese Langmut in vollem Umfang erlebt zum Vorbild für alle anderen. Also mit anderen Worten, es gibt immer eine Chance für jeden Menschen. Keiner muss denken, ich bin so schlimm, ich bin so schrecklich, ich bin so weit abgekommen, für mich gibt es keine Chance. Nein, Paulus sagt immer, wenn Gott mich gerettet hat, dann hat er das zum Vorbild getan, auch für dich. Du musst nicht verzweifeln. Ja, aber ich habe so viel getan und ich bin so weit weg und ich bin so tief gesunken und ich bin an so vielen Sachen gebunden. Vergebung, Gnade, Langmut ist für alle da. Paulus ist der Beweis. Und darum ist er dann auch eigentlich der Erste, der diese vollkommene Gnade war ja immer schon wichtig, ohne Gnade ging es nie, nicht im Alten Testament, nicht in den Evangelien, überhaupt nie. Aber er ist der Erste, der so die ganze vollumfängliche Gnade erlebt in dem Sinne und diese dann auch verkündigt. Und er ist ja der Gnadenverkündiger, der immer wieder ganz viel Wert darauf legt und sagt, ohne Werke, ohne Werke, was Errettung betrifft. Ja, deshalb sind wir nicht gesetzlos, er gibt uns viele Gebote und Ermahnungen. Aber Errettung ohne Werke. Und dann auch seine Bekehrung überhaupt, die Saulus Paulus erscheint auf der Bildfläche, auf der biblischen, heilsgeschichtlichen Bildfläche, wie aus dem Nichts. Wusste keiner, da wusste Petrus nichts von, da wusste Johannes, die wussten nichts davon. Auf einmal geht's, paf, die Bumm, steht er da, Bumm. Setzt Gott den dahin. Und die sind alle, Was ist jetzt los? Der uns da verfolgt hat, der ist jetzt einer von uns. Und nicht nur einer von uns, Apostel? Aus dem Nichts. Ja, wie ist denn die Gemeinde entstanden? Aus dem Nichts, hat auch keiner was von gewusst. Sag ich ja immer, ja? Hat keiner was von gewusst. Also ich meine jetzt die Gemeinde, wie wir sie heute haben. Dieser Leib des Christus, bestehend aus Juden und Heiden, verschmolzen als eine Einheit. Hat keiner, die war plötzlich da. Hat keiner was von gewusst. Auch von der Bekehrung des Paulus nicht. Dann ebenso sein Auftrag war dann ein ganz besonderer. Also der Mann ist wie ein Geheimnis und er ist ja dann auch der Geheimnisträger des Neuen Testamentes. Und so ist ja die Gemeinde selbst, jetzt wie wir sie heute haben, auch ein Geheimnis gewesen. Und er ist es dann, der das Evangelium verkündigt, in die Ferne bringt und ruft, ja, so verkündigen wir nur an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und den Auftrag haben wir ja auch. Ich bin so froh, das letzte Wochenende, die drei evangelistischen Tage, ja. Und darum, der Mann bekehrt sich nicht in Jerusalem, der bekehrt sich in Damaskus. Ist eigentlich einer der Ersten dann auch, der sich im Ausland bekehrt. In Damaskus. Und Jerusalem ist dann plötzlich gar keine Missionszentrale mehr. Die Missionszentrale wird Antiochia. Alle Missionsreisen gehen von Antiochia aus, nach Antiochia zurück. Jerusalem, weg. Tschüss. Man kann nicht sagen, dass der Mann ein offenes Herz gehabt hat, oder? Der war nicht suchend. Im Gegenteil. Der hat ja gegen Jesus gekämpft. Wenn du dem gesagt hättest, wenn dem einer gesagt hätte, du Saulus, willst du dich nicht lieber auch bekehren? Du wärst gerade einen Kopf kürzer gewesen. Ja, die Nationen aus sich heraus, ja, haben die sich bekehren wollen? Nee, das römische Volk nicht, das germanische Volk nicht. Der hatte kein offenes Herz. Klar, heute der Heilige Geist wirkt, ja, an uns. Aber wenn er das nicht tut, du willst dich gar nicht bekehren. Du willst es nicht. Dir ist doch Jesus egal. Bis der Geist an dir wirkt. Und dann ist deine Entscheidung gefragt, jawohl. Aber wenn er dann an dir wirkt, du, hoi, 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 hoi. Ich habe mich auch gewehrt, Elke hat sich auch gewehrt, damals. Das wollen wir nicht. Und dann sitzen wir da unter der Botschaft und auf einmal geht das Klick und da geht das Herz auf und da kannst du nicht schnell genug nach vorne kommen, um dich auszusprechen und zu bekehren. Aber ohne diese Wirkung, es kann niemand zu mir kommen, es ziehe in den Vater. Ich glaube nicht an Prädestination im Sinne von, dass Gott nicht erwählt und darum Menschen ewig verloren gehen lässt. Diesen Gott kenne ich in der Bibel nicht. Tut mir leid. Gott sagt nicht, du bist dafür bestimmt, du bist ewig verloren. Dich rette ich erst gar nicht, dich spreche ich gar nicht an. Das ist nicht mein Ding. Aber ich glaube, dass er auserwählt in dem Sinne, dass er ruft, dass er dich anspricht, jeden Menschen irgendwann, und dass man dann die Entscheidung treffen muss. Ja, und der Herr ist ihm vom Himmel her erschienen, als der Verherrlichte, nicht wie den anderen 12 Aposteln. Die anderen Apostel sind ja durch den irdischen Jesus berufen worden, ja, während seines irdischen Lebens. Paulus hingegen ist vom Himmel her berufen worden. Das ist mit der Gemeinde Jesu auch der Fall. Und mit der Berufung des Apostel Paulus beginnt dann auch die Hinwendung oder die Abwendung von dem Evangelium des Reiches hin zum Evangelium der vollkommenen Gnade, so wie Paulus sie verkündigt und die anderen Apostel dann später auch, Petrus' Brief und so weiter und so fort. Ja, er sagt mit diesem Vers, eine kleine Anmerkung, höre ich auf, Apostelgeschichte 20, 24, da sagt er, aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und, jetzt kommt es, und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Ja, was für ein Dienst, Paulus, hast du denn vom Herrn empfangen? Zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Das war sein Auftrag. Gnade ohne Werke. Und ganz kurz den Vergleich. Das Wort Gnade kommt in den Evangelien 7-mal vor. Ungefähr, ich lege jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer, ja? Nageln Sie mich nicht fest, aber ungefähr. In der Apostelgeschichte kommt das Wort Gnade 12-mal vor. Im Hebräerbrief kommt das Wort Gnade 7-mal vor, im Jakobusbrief 2-mal. Im Petrusbrief 11-mal. Im Judasbrief 1-mal und in der Offenbarung 22 Kapitel. 2-mal. Und in den Paulusbriefen? 98 Mal. Also fast 100 Mal. Sehen Sie den Auftrag dieses Mannes? Und darum möchte ich Sie aufrufen hier zum Schluss. Ach, freuen Sie sich, dass Sie dazugehören. Das ist wie, wir haben es heute noch gesagt, so, also bei den ganzen Tumulten in der ganzen Welt, Elke und ich, wir haben uns noch abends darüber unterhalten. Ich sage, Mensch, Elke, wenn wir, stell dir mal vor, wir leben in der Schweiz, das ist ja ein Lottogewinn. Die Leute wollen immer Lotto gewonnen. Ja, ich habe einen. Ich lebe in der Schweiz. Von 8 Milliarden Menschen bin ich berufen, in der Schweiz zu leben. In diesem klasse Land, ja, mit allem drum und dran. Versorgt von vorne bis hinten. Noch. Ist doch ein Lottogewinn. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich sagen wollte. Amen. Freu dich. Und wenn du noch nicht dazugehören solltest, mach's fest. Du kannst nur gewinnen. Ich bete noch. Liebevoller Vater, danke für die Geheimnisse in deinem Herzen, für deinen wundervollen Heilsratschluss und die Entwicklung desselben, die wir in der Apostelgeschichte verfolgen. So fantastisch, Herr. Dass du auch uns dazu gehabt haben wolltest und auch uns da erwählt hast. Ich kann dir nur danken, dich nur loben und preisen. Dass wir hier in der Schweiz leben dürfen, ja. Dass es uns so gut geht, Herr. Aber wir wissen, das ist auch Verantwortung. Wir wollen Zeugen sein für Jesus Christus. Hilf auch mir, Herr, bitte, dass ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde, sondern es von Herzen ernst nehme, Herr. Danke dafür.